Herzlich willkommen bei Perspektivwechsel, dem Trainer-Podcast von Home of Goals mit Julia und Paddy.
Hello, Jules.
Hello, man. What's poppin'?
Ich würde gern wissen, wofür du heute dankbar bist.
Ich bin jetzt dankbar in diesem Moment, dass wir nehmen ja hier gerade bei mir zu Hause auf und dass Chappy, mein Hund, chillt und bisher noch in keine Folge reingebellt hat. Dafür bin ich ihm gerade dankbar. Et toi? Angst, dass es eine Quatschfolge wird, aber ja.
Dafür bin ich auch dankbar. Und ich kann ja einfach mal hier Danke sagen an deine Mom und alle drum und dran für das Podcast.
FC Playfair, ja.
Ja, FC Playfair und alle drum und dran wegen dem ganzen Podcast-Equipment, dass wir das überhaupt machen können.
Das stimmt.
Dass wir das immer wieder nutzen dürfen und dafür hoffentlich eine sehr, sehr gute Soundqualität haben. Laut geht deutlich schlechter. Deswegen, dafür bin ich sehr dankbar. Okay, dann, Jules, kommen wir zum Perspektivwechsel, den du jetzt einmal gerne erklären darfst.
Der VfB hat im Januar in Rom gespielt und da durfte ich sein. Und das war so, nach dem Spiel, Heidenai, das war eine Katastrophe mit dem Rücktransport vom Stadion, warst ja auch dabei. Chaos und nichts hat so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Auf jeden Fall, summa summarum, war dann eigentlich jeder, der noch da war, also ungefähr 2000 Leute, auf sich alleine gestellt, wie man jetzt zurückkommt, egal, Taxi, Uber, dies, das. Und ich war mit meiner Mom und noch einer Freundin, sage ich jetzt mal, und ihrer Mom. Und die waren alle Team Jallas mit den Öffentlichen einfach fahren mit dem Bus. Und ich war so, okay, weil I don't know, in Rom und dunkel und weiß ich nicht so. Naja, auf jeden Fall, wir sind dann halt mit dem Bus gefahren und in dem Moment, wo wir auch noch im Bus waren, war auch alles fein. So, aber ich wusste ja in meinem Kopf, oh fuck, irgendwann kommt der Moment, da muss ich aus diesem Bus aussteigen. Und at this point war es ja schon 2 Uhr mitten in der Nacht irgendwo in Rom, ja. Ich kenne mich ja in Rom auch nicht dahingehend aus, dass ich weiß, wo sind die Safe Zones und wo sind die prekären Viertel. Und dass ich dann schon so die ganze Busfahrt über echt so mit mir zu kämpfen hatte, weil ich wusste, scheiße, ich muss gleich aussteigen und es ist dunkel, ne? Und früher war ich da anders. Also früher war ich so ein bisschen, da, 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 was soll schon passieren, so. Und dann habe ich natürlich auch ein paar blöde Erfahrungen gemacht, auch im Dunkeln und so mit Überfällen und Zeugs. Und ich hatte richtig Angst. Also in dem Moment, wo wir aus diesem Bus ausgestiegen sind, bis wir an der Airbnb-Wohnung waren und das waren vielleicht 500 Meter. Ich hatte richtig Angst und ich war auch so, also mein Herz hat auch richtig so, ne, gepocht und immer so geguckt und so. Und dann hatte ich es mit meiner Therapeutin in der Woche drauf davon und hab der das erzählt. Und sie hat dann was Spannendes gesagt. Sie war dann so, naja, vielleicht ist der erste Schritt mal, nicht die Angst abzulehnen, weil du machst jetzt so, als bewertest du die Angst als ganz schlecht und du willst nicht, dass sie da ist und sie soll einfach weggehen. Und also es ist für dich was Negatives. So, vielleicht Perspektivwechsel macht Sinn, erstmal daran zu arbeiten und die Angst nicht mehr abzulehnen, sondern hey, so okay, erstens, warum bist du da? Wovor willst du mich beschützen? Was ist daran gut, dass du gerade da bist? Und halt auch meine eigene Grenze. Die hat sich halt im Laufe meines Lebens ein bisschen verschoben. So früher wäre ich halt irgendwie durch die Straßen gelaufen und heutzutage haben die sich halt verschoben und die darf ich auch respektieren. Also ich weiß, das macht mir Angst. Also muss ich mich in Zukunft nicht mehr in die Situation begeben. Beim nächsten Mal muss ich nicht mit dem Bus fahren, nur weil es alle wollen. So, dann nehme ich mir halt selber das Taxi quasi. Also die Angst spiegelt meine eigene Grenze wieder und die ist auch fein so fern. Und das hat sie schon auch gesagt, die Angst, ich bin ja trotzdem rausgegangen. Ich habe jetzt nicht Angst, rauszugehen quasi, weil dann ist sie natürlich dementsprechend limitierend und dann sollte man vielleicht die Grenze auch mal überschreiten. Aber ja, long story short, ging es quasi darum, warum ist die Angst denn da? Also was ist denn das Positive gerade an der Angst, als sie einfach nur weghaben zu wollen? Es war ein langer Perspektivwechsel, aber ich dachte, es braucht ein bisschen Kontext.
Lange Herleitung.
Ja.
Ja, spannend. Vor allem zu dem, eigentlich, wenn du diesen Perspektivwechsel nicht eingehst, dann gibt es ja eigentlich keinen richtig. Weil früher war es so, da wäre es falsch gewesen, Angst zu haben. Und da ist richtig naiv zu sein. Aber irgendwie, da war es falsch, naiv zu sein. Und jetzt ist es falsch, irgendwie ängstlich zu sein. Das heißt, irgendwie gibt es keinen richtig, wenn du diesen Perspektivwechsel nicht einnimmst.
Ja, voll. Und mir ist auch irgendwie aufgefallen, so, ich vergleiche mich halt. Meine Norm ist so, wie es früher war. Und meine Therapeutin, die ist eher so, hat ein großes Sicherheitsmotiv. Die so, Himmel, du hast... Also ich kann dich total verstehen und um Gottes Willen, das ist doch total fein so. Und das ist ja einfach nur eine andere Bewertung von der Situation. Und ich habe halt so, wie ich früher war, als Bewertungsgrundlage. Und das ist mein richtig quasi. Aber ja, das darf sich vielleicht auch noch verschieben oder weiterentwickeln oder whatever so.
Ja, zumal vor allem du ja auch gesagt hast, dass du da krasse Erfahrungen gesammelt hast. Wir jetzt nicht krass intensiv drauf eingehen, aber wenn du halt da krasse Erfahrungen sammelst, dann kann sich auch so eine Bewertungsgrundlage verändern. Kann ja auch von was nicht Angst haben. Und dann, so ist bei mir zum Beispiel teilweise mit Hunden. Also ich hatte nie Angst vor Hunden, bis ich halt dreimal hintereinander vom Hund gebissen wurde. Ja gut, dann bin ich erstmal bei fremden Hunden vorsichtiger. Ist ja auch klar.
Ja.
Das heißt, Erfahrungen machen ja auch was mit unserem Bewertungsbild. Vollkommen in Ordnung.
Ja.
Okay, cool. Dann
smoother Einstieg.
Aber eigentlich geht es sogar schon in die richtige Richtung, ohne gewusst zu haben, was dein Perspektivwechsel ist, weil es um andere Kulturen geht. Auch soll es ja auch heute so ein bisschen im Podcast gehen, aber speziell die Einstiegsfrage, wo du keine Ahnung davon hast, ist so ein bisschen mit welcher, du warst ja, viele wissen das von dir, dass du schon sehr viel
bereist bin ich.
Gesehen hast, kennengelernt hast. Und zwar, damit meine ich nicht nur, du warst irgendwie in der Türkei in einem All-Inclusive-Hotel.
Nee, das Gegenteil war ich.
No-Inclusive-Hotel. Sondern du hast ja wirklich viele Kulturen auch intensiv kennengelernt, weil du ja auch schon viel woanders gelebt hast. Ich weiß, ich kann es gar nicht alles sagen, wo du warst. Ich glaube, in Italien hast du mal gelebt, in der USA hast du mal gelebt und in Südafrika hast du mal eine Zeit lang gelebt. Das heißt, du hast ja wirklich Kulturen intensiv kennengelernt. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, mit welcher Kultur hast du dich so am schwersten getan, dich so einzusmoven, dass du halt irgendwie damit klarkommst oder was für dich war der größte Kulturschock, wo du erstmal damit klarkommen musstest?
Also, da habe ich zwar nicht gelebt, sondern war da tatsächlich nur im Urlaub, wobei ich schon auch meistens meine Urlaube so, ich sag mal, nah am Volk wie möglich gestalte. Da war ich in Japan, das war auch so das Asiatischste, sag ich mal, was ich jemals gemacht habe. Und, ich weiß jetzt nicht, Kulturschock, aber da ist ja schon sehr distanziert. Also vielleicht liegt das auch daran, weil sehr wenige sprechen Englisch. Das ist natürlich ein Thema, dass man sich irgendwie über Sprache gar nicht so nah sein kann. In Brasilien, gut, da spricht auch keiner, ich habe Portugiesisch gesprochen, okay, aber trotzdem ist es eine andere, ne, Lebensphilosophie, eine andere Lebenskultur. Ich würde schon sagen, dass ich mit so, und USA gibt es ja auch unterschiedliche Bereiche, ne, aber so mit südländischerer Kultur besser, dass es mehr zu mir passt als jetzt so eine östliche Kultur, wo es schon auch ein bisschen reservierter zugeht und schon auch organisierter und da gibt es Regeln und die werden auch eingehalten.
Kein Fan von, oder?
Ja, also ich will jetzt nicht sagen Kulturschock, aber da, das finde ich auf jeden Fall weniger cool als so ein
bisschen in den Tag reinleben.
Ja.
Demnach, also wir haben ja beide eine Vergangenheit auch in Afrika oder in Südafrika, um es genau zu sagen. Vielleicht kannst du da mal reingehen, was so ein bisschen, du hast gemeint, dass die Kultur eher zu dir vielleicht auch passt. Vielleicht auch gerne warum und was ist da aber trotzdem anders wie jetzt in so einer deutschen Kultur? Vielleicht auch du hast ja auch im Sportkontext dort viel mitgewirkt und gearbeitet. Was unterscheidet sich da vielleicht auch zu so einer deutschen Sportverein, Sportorganisation etc.?
Also ich glaube, das Wichtigste ist für mich Herzlichkeit und Offenheit. Und das haben klischee-mäßig, aber ehrlich gesagt stimmt es halt auch einfach, afrikanische Kulturen natürlich en masse. Erstmal ist jeder willkommen. Also Rassismus mal kurz set aside, aber so grundsätzlich. Bin ja weiß, da bin ich sowieso willkommen. Spaß beiseite. Einfach ja, eine offene, herzliche, angenehme Art, dass man auch auf fremde Menschen zugeht und irgendwie erstmal der Impuls so, hey, wer bist du Cooles, anstatt so, wer bist du Weirdes, so nach dem Motto. Ich glaube, das ist ein Punkt, aber auf der anderen Seite ist schon einer meiner wichtigsten Werte so Verlässlichkeit und ja genau, so das ist schon ein Thema, ich habe gelernt damit zu arbeiten, so es gibt im afrikanischen Now, das ist so bald und Now ist so gleich, aber schneller als Now.
Und aber jetzt gibt's
quasi. Aber jetzt, nee, also das ist ja Quatsch. Und das ist schon ein Thema, so oder grundsätzlich auch Verlässlichkeit, egal auf was bezogen, wo es mir schon, was ich herausfordernd fand. Also das geht ja weiter bei, sind die Spieler beim Spiel da oder nicht? So, das hat ja auch was mit Verlässlichkeit zu tun. Und dann kommen die eine halbe Stunde zu spät und sind die liebsten Menschen der Welt. Das hilft mir dann natürlich wieder, so zu verzeihen.
Da kannst du nicht sauer sein.
Ja, genau, genau. Aber klar, schon, also Vereinssystem, Ligensystem, also so ehrlich muss man sein, ist natürlich geprägt von Korruption. Das ist natürlich auch Wertvertrauen maximal mit Füßen getreten, so. Aber es gibt doch auch so dieses, aus dem falschen Motiv das Richtige tun, quasi. Am Ende des Tages machen trotzdem ganz viele Kinder Sport. Das ist natürlich super. Korruption, aber so aus dem falschen Motiv das Richtige tun, stimmt schon auch ein bisschen. So, jetzt haben die coole Plätze, weil da war eine WM. Okay, cool, aber weißt du, so. Ein zweischneidiges Pferd, wie der Paddy sagen würde.
Es gibt aus dem richtigen Motiv das Falsche tun.
Ja, das ist richtig. Ja.
Ja, wie würdest du denn so grundsätzlich, du hast ja auch im Fußballkontext gearbeitet, oder? Wie würdest du ein bisschen den Fußball vergleichen, jetzt unabhängig von der Organisation dahinter, sondern auch, egal ob es vom Training ist, auf was da mehr Wert gelegt wird, auch von der Entwicklung der Spieler, also wo sind die uns um Längen voraus, wo sind wir denen um Längen voraus, wo können wir uns die Hand geben?
Also was so Kreativität, Freude, Individualismus, solche Sachen angeht, sind die uns meiner Meinung nach um Welten voraus. Aber vielleicht will ich gar nicht sagen voraus, weil, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt überlege, so ein Angelo Stiller müsste erstmal tanzen, bevor er da das Training anfängt, wird der sich wahrscheinlich auch sagen, was ist das für eine Scheiße, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das
sieht auch scheiße aus.
Ja, genau. Also weißt du, das würde ihn gar nicht motivieren. So, dort, weiß ja selber, wie es ist. Es gibt keinen Weg von der Kabine zum Platz, wo nicht irgendwie gesungen oder getanzt wird. Ich meine, man sieht das ja auch immer bei den WMs und so weiter. Aber das ist schon was ich der Meinung bin, was sich auf dem Spielstil niederschlägt.
So eine gewisse Lockerheit.
Ja, genau. Und Fehler werden super schnell abgehakt. Singen wir erstmal ein Lied drüber und dann geht's weiter. Das finde ich schon voll schön, weil irgendwo ist ja schon Freude die Grundbasis von allem, warum die überhaupt ans Fußballspielen anfangen. Aber natürlich auch, jeder Trainer ist jetzt auch ein Klischee, aber unfassbar laut. Also die sind halt voll dabei so und schreien da rum und sicherlich nicht nur positiv, ja. Die Intensität ist sehr hoch, aber auch nicht immer nur aus Motivation, sondern auch aus Angst manchmal. Das finde ich schon cool, aber ich bin, glaube ich, schon eher der Trainer, der ruhig am Seitenrand ist und einfach, ihr macht schon. Aber ich weiß nicht, ob das dort so gut funktionieren würde, ne? Aber dahingehend sind wir natürlich in Deutschland um Längen voraus. So Struktur, Spielsystem, sowas. Also ich sag wahrscheinlich, wenn eine afrikanische Mannschaft die besseren Einzelspieler hat, gewinnen die. Aber wenn mindestens die Hälfte der Einzelspieler nicht zwangsläufig besser sind, verlieren die haushoch, weil dann schlägt Spielstil halbe Spieler sozusagen.
Ja, ich würde sogar wahrscheinlich sagen, dass selbst wenn die individuell besser sind, sie trotzdem verlieren. Siehst du ja auch, dass es dann trotzdem auch auf Top-Niveau das trotzdem nochmal ausschlaggebend häufiger ist. Das ist vielleicht nochmal was anderes, ob du auf dem Bolzplatz 4 gegen 4 zocken würdest.
Oder ein 11 gegen 11.
Oder ein 11 gegen 11, wo es vielleicht nochmal ein bisschen mehr um taktische Dinge geht. Wobei man es auch immer wieder sieht, hier gibt es ja ein U19-Turnier hier im Glaspalast, das ja auch jedes Jahr ist. Da war ja auch schon manchmal so Südafrika und sowas dabei. Das war für die Zuschauer geil, weil die dann halt auch vielleicht als letzter Mann ins 1 gegen 1 gehen und versuchen wollen zu tunneln. Aber ich sag mal so, das ist für die Zuschauer cool. Die wurden trotzdem immer gnadenlos letzte oder unter den letzten 3, 4, die sind da nicht weit gekommen, weil dann auch trotzdem da so weit ein Stück Disziplin, so gewisse Struktur und Verhaltensweisen in Form von taktischen Sachen manchmal halt ausschlaggebend ist. Aber das ist denen vielleicht auch egal. Also gehen trotzdem raus und haben einen mega Bock drauf und die Zuschauer wollen wieder, dass sie kommen, obwohl die nicht erfolgreich waren.
Ja. Und trotzdem würde ich nicht sagen, ne, Disziplin ist natürlich ein Thema, aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass die Vogelwild gegen jede Regel verstoßen.
Nee.
So, das finde ich ist nicht so.
Nee, absolut. Ich meine, die logische Weise ist das taktische Verständnis in Südafrika halt auch nicht so ausgeprägt wie jetzt in Deutschland.
Von Trainerseite allein.
Trainerseite,
schon, ja.
Genau. Also, weil die haben jetzt nicht die krassen Möglichkeiten, da in die Qualifizierung da krass reinzugehen. Das heißt, gute, motivierte Trainer, die bringen sich selber was bei. Aber deswegen glaube ich auch, hast du auch viele Trainer, also klar, einmal schon allein vom Charakter her, dass die so lauter sind, aber weil sie es vielleicht auch einfach dann irgendwie kopieren oder irgendwie so ein bisschen Ego-Sache, okay, jetzt bin ich derjenige, der entscheidet, dann so lasse ich das auch ein bisschen raushängen. Mhm. Das ist schon auch, also ich war ja auch dann 3,5 Monate dort und hatte auch einen Trainerkollege und der war auch, also das ist halt einfach manchmal auch pädagogisch schwierig. Also wenn halt die Unterarmstütze machen und der eine seinen Arsch rum hat, dann kickt er den halt. So, und dann macht er das halt nächstes Mal nicht mehr. So, und ich dachte so, wow, du kannst ihn doch nicht kicken. Also, und ich meine wirklich kicken. Aber das ist halt so ein bisschen die Kultur auch dort, so der Umgang untereinander dort. Und die nehmen das auch gar nicht so als krass böse wahr, sondern ja, ist halt anders. Ist anders. Aber ja, taktisch auf jeden Fall natürlich deutlich schlechter. Physisch wahrscheinlich jetzt natürlich schon allein auch naturgemäß, dadurch, dass die einfach strukturbedingt einfach auch schon schneller sind, einfach physischer. Aber ja, manchmal trotzdem vorgewillt. Ich weiß nicht, ich hab eine Geschichte, das gerne auch so lange überlegen, ob es für dich was gibt. Die ist mir im Kopf geblieben, die fand ich super witzig. Da sieht man einfach, dass Fußball noch mehr aus auch Spaß an der Freude getrieben wird. Wir hatten ein Turnier und ich sag mal so, wir haben glaube ich 3-0 oder 2-0 geführt oder 3-0 geführt oder sowas. Und bei denen geht es dann schon noch relativ schnell in, ich will den anderen bloßstellen. Und so hat es dann angefangen, dass die einen Eckball gemacht haben und mit 6, 7 Leuten an die Eckfahne gegangen sind. Und dann sind erstmal nur 2, 3 Gegenspieler gegangen. Die haben dann einfach Rondo gespielt, an der Eckfahne, mitten im Spiel. Haben dann einfach so ein 6-7-3 gespielt mit 2 Kontakten so und haben sich dann so auch abgefeiert. Und das war halt super witzig. Also so super witzig von außen anzuschauen. Aber jetzt eigentlich mal so als Trainerseite könntest du auch ausrasten, so wenn du jetzt als deutscher Trainer da hinkommst. Aber es ist halt einfach was anderes. Die Zuschauer auf den Zuschauerrängen sind ausgerastet, weil die es geil fanden. Die Gegenspieler fanden es furchtbar. Aber so ist halt auch ein bisschen Show, ein bisschen bloßstellen, ein bisschen irgendwie zeigen, was man kann. So einfach, das ist ein bisschen die Art und Weise. Aber das ist so mir noch prägend im Kopf geblieben. Ich weiß nicht, ob du auch sowas in die Richtung hast oder so eine witzige Geschichte hast. Ja, aber das ist so eine, die mir im Kopf geblieben ist.
Also ich hatte ja nie dort eine eigene Mannschaft. Ich habe an der Schule grundsätzlich gearbeitet, erstmal mit Kontext Fußball und Sport und habe viel in der Traineraus- und Weiterbildung gemacht. Mir ist nur so ein Bild gerade im Kopf, wo wir so Walking-Fußball gespielt haben. Ich weiß nicht, ob das zum Thema passt, aber wie viel Spaß die daran hatten, so dem anderen dann halt den Ball einen halben Meter zu weit nach vorne zu spielen. Und ich erinnere mich nur an dieses Video, wie die sich einfach kaputt lachen. Gut, to be fair, gefühlt würde wahrscheinlich auch jede deutsche Mannschaft sich da kaputt lachen, weil das macht einfach Spaß und das ist witzig. Aber irgendwie, ich weiß nicht, kreiert das eine andere Dynamik. Aber so eine Spielsituation kann ich dir jetzt gar nicht sagen, die mir noch so im Kopf ist.
Mir ist es häufiger bewusst, dass irgendwie, oder wird mir bewusst, dass sobald es um so ein Thema oder um Leute geht, die sich schneller für was begeistern können, dass es bei dir irgendwie mehr im Kopf bleibt. Und ich würde es nicht alle Deutschen über einen Kamm scheren, aber ich glaube, in Deutschland ist trotzdem Begeisterungsfähigkeit jetzt vielleicht nicht ganz so groß wie in Südafrika für neue Dinge. Und deswegen wundert mich das nicht, dass das so als Geschichte im Kopf geblieben ist. Wie ist denn ansonsten? Jetzt haben wir so ein bisschen über kulturelle Unterschiede gesprochen, also was Werte anbelangt, als auch so fußballerische Unterschiede. Wie ist denn deine aktuelle Verbundenheit mit Afrika, Südafrika und wann ist dein Plan, auch wieder zurückzugehen?
Also die ist schon noch sehr vorhanden. Eine meiner besten Freundinnen lebt in Südafrika. Auch so allgemein noch ein paar Freunde. Auch ein kleines Mädel, so klein ist die gar nicht mehr. Die wird jetzt 17 im April, um die ich mich kümmere. Die ist nicht auf einer privaten Schule, sondern auf einer staatlichen Schule. Das heißt, ich zahle jetzt nicht ihre Schule oder so. Das würde ich sagen, eher emotionales Kümmern. Die kenne ich auch schon seit sie 6 ist.
Was, die ist auf einer staatlichen Schule?
Ja, ja.
Hat die Afrikaans?
Ich glaube schon. Die spricht auf jeden Fall Afrikaans.
Ah, hat die das auch schon davor gesprochen?
Ich glaube schon, lernen die das nicht in der staatlichen Schule?
Ja, ja, aber war die schon seit klein auf?
Ja,
ah,
ja,
okay.
Ja, ja.
Ja, okay, dann.
Ja. Genau, also da ist meine Verbundenheit. Inzwischen hat sie natürlich auch ein Handy. Man hat's Internet, man hat's kein Internet, aber wie es halt so ist. Loadshedding und so weiter. Aber ja, da ist die Verbundenheit auf jeden Fall noch sehr intensiv, auch zu Lehrerkollegen von damals. Ganz schön. Ich sehe die auch immer, wenn ich da bin. Normalerweise war ich immer jeden Winter dort. Habe ich jetzt 1, 2 Winter mal ausgesetzt. Also nächstes Jahr wird es schon wieder Zeit. Also Dezember, Januar ist schon auch mal wieder. Ich fühle mich auch verantwortlich, ehrlich gesagt. Habe auch ein schlechtes Gewissen, weil jetzt ist natürlich auch eine Phase 16, 17. You never know, was denen dann so für Quatsch einfällt. Aber ja, die ist noch sehr vorhanden, die Verbundenheit. Und bei dir?
Ja, ebenfalls. Also ich war ja damals bei Young Bafana. Das ist so eine Fußballakademie. Die wurde ein bisschen im Vergleich zu früher ein bisschen professioneller und hat sich verändert, deutlich verändert. So von der Art und Weise. Wie gesagt, einfach ein bisschen strukturierter, professioneller alles. Und da ist die Verbindung auf jeden Fall noch eng. Die haben ja ihren Sitz auch in Deutschland. Das heißt, da sind auch immer wieder Events hier in Deutschland, wo ich mit am Start bin. Und ich versuche es natürlich auch immer wieder zu schaffen, dann rüber zu fliegen und die zu besuchen. Und gleichzeitig, gerade von dem Trainerkollegen, von dem ich vorher erzählt habe, da ist auch die Tochter, die ich ein bisschen unterstütze mit Schule und Co., wo natürlich auch der Austausch immer wieder da ist. Und vielleicht kurz, ich glaube, das ist ganz interessant für die vielleicht auch noch nicht in Südafrika waren oder das nicht so kennen, das Schulsystem. Also es gibt ja einmal so ein bisschen die Township-Schulen, dann gibt es so die staatlichen Schulen, dann gibt es noch die privaten Schulen. Vielleicht hast du mal kurz einen Einblick, wo der Unterschied ist und warum es vielleicht auch schwierig ist für Kinder, die nur auf Township-Schulen sind, irgendwann aus diesem Teufelskreis Township auch rauszukommen.
Also erstmal ist der Grundunterschied ein finanzielles Thema, weil private Schulen kosten deutlich mehr als staatliche. Auch staatliche Schulen kosten.
Gar nicht so wenig übrig.
Staatliche Schulen meinst du?
Ja, auch. Ja, private Schulen sind unfassbar teuer und staatliche Schulen fand ich auch
im Verhältnis
verhältnismäßig teuer. Ja.
Ja, klar, also wir müssen hier noch Uniform kaufen und dies, das. Und hier private Schulen, korrigiere mich, aber sind seltenst im Township.
Nie.
Nee, ich kenne mich mit privaten Schulen jetzt nicht so gut aus, aber nie. Das heißt, Transport ist ein Riesenthema. Also das ist erstens auch ein finanzielles Thema und zweitens ein Sicherheitsthema. Es gibt natürlich so Township-Buses und so weiter. Die sind, solange man im Township unterwegs ist und plus minus, irgendwie meine, die Stadt fährt auch relativ sicher, so vor allem für die Bewohner des Townships. Aber sobald checken, ey krass, die fährt mit diesem öffentlichen Taxi immer in die private Schule, checken die ja auch, woher hat die alle jetzt Geld dafür? So, und plötzlich ist es nicht mehr sicher. Also nicht nur die Schulgebühren, sondern auch dieses ganze Konstrukt, was dahinter steckt, ist teuer und unter Umständen gefährlich. Ja. Dann ist natürlich das Niveau der Lehrer und maximal anderes. Also korrigiere mich, aber ich glaube, auf privaten Schulen gibt es auch internationale Lehrer und nicht nur afrikanische Lehrer, was natürlich das Bild, dass es außerhalb von Südafrika noch mehr gibt, außer mein Kosmos. Es ist auch was anderes, so das erstmal zu checken, weil von denen ist ja jetzt noch niemand irgendwie gereist. Die haben nicht mal einen Reisepass. Also die können ja so, ne?
Ja. Der Betreuungsschlüssel ja schon allein. Also.
Wahnsinn. Ja, absolut. Die Räumlichkeiten auch, allein die Möglichkeit. Aber gut, das ist ja in Deutschland, gut, unsere staatlichen Schulen sind kostenlos und da hat trotzdem noch jeder was in der Birne. Aber auch da gibt es ja auch inhaltlich riesige Unterschiede. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall Teil des, wenn wir es jetzt so wollen, Teufelskreises. Aber was ich viel mehr so finde, ist das Umfeld. So, ne? Weil wenn du auf einer privaten Schule bist, ist das auch dein Umfeld oder zu großen Teilen. Und es ist ein völlig anderes Umfeld, als wenn du in einem Township auf der Schule bist. Und wir wissen es ja so, du passt dich immer an die 5 Menschen an, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ist ein Fakt. Deshalb glaube ich, dass das mit der größte Hebel ist oder halt auch nicht ist, wenn du dort auf einer staatlichen Schule bist. Heißt nicht, dass du nie eine Chance hast, aber ja, Umfeld ist ein Riesenthema. Auch erstmal zu checken und in deinem Bewusstsein zu rufen, ey, Alter, was gibt's eigentlich für Möglichkeiten? Das wissen die ja gar nicht. Woher?
Ja, ich finde auch ein Riesenproblem ist in den Schulen ist die Sprache, weil in der Township-Schule wird 80-90% wird halt in Xhosa gesprochen, jetzt in Südafrika. Das ist halt die Sprache der Dunkelhäutigen im Township. So, das sprechen die Weißen nicht. Und die haben dann vielleicht 1-2 Stunden in der Woche Englisch, wo sie ein bisschen Englisch lernen, aber viel bleibt davon auch nicht hängen, weil, wie gesagt, erstmal sind die Lehrer qualitativ schlechter und du hast halt einen Betreuungsschlüssel manchmal von 50-60 Schüler auf einen Lehrer, was halt auch dann schwierig ist, dass da groß was hängen bleibt. Während du auf einer staatlichen Schule bist du eigentlich zweigeteilt, hast du ja Afrikaans und Englisch. So, und die Hälfte ist ungefähr auf Englisch, die Hälfte auf Afrikaans. Und Afrikaans ist so eine Mischung, so eigentlich wie so Holländisch ein bisschen. Und das heißt, die Weißen wachsen eigentlich zweisprachig Englisch und Afrikaans auf. Und jetzt ist das Problem, dass halt viele Eltern aus dem Township, die wollen es ermöglichen, dass ihre Kinder zumindest nach der Grundschule, weiß gar nicht, ist es nach der 6. Klasse? Mhm. Nach der 6. Klasse ist dort, dann auf eine staatliche Schule kommst und wollen dann arbeiten mehr, haben dann nochmal einen Extra-Job, nur um es finanzieren zu können, dass die Kinder auf eine staatliche Schule kommen, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen.
Auf, meinst du jetzt auf eine private Schule?
Nee, auf eine staatliche, um sich das überhaupt
erstmal. Was ist die Alternative? Nichts.
Township, es gibt ja auch Township-Schulen.
Ach so, da machen wir gerade nochmal einen Unterschied. Ja, Township, ja. Staatlich, privat.
Ja, privat ist ganz, ganz, das können eigentlich sich Leute aus dem Township nicht leisten, wenn sie nicht Unterstützung von außen haben.
Damit kenne ich mich gar nicht aus. Ich dachte, es gibt nur 2 Levels hier gerade.
Nee, es ist schon immer.
Ja.
Und das Ding ist, also auf so privaten Schulen ist dann so, da geht jetzt die Luwe, heißt sie, die ich unterstütze, das ist halt wie so eine Waldorfschule. Das heißt, die wird da super individuell gefördert. Das heißt, da gibt es halt auch nicht so krass klassische Noten, sondern du wirst einfach in deinem individuellen Lernprozess weiterhin gefördert. Hast auch einen Schlüssel von einem Lehrer auf 8 Schüler oder so, also super, super klein gehalten. Und das Problem war, weil wir haben uns damals auch staatliche Schulen angeschaut. Die waren halt deutlich günstiger. Wir hatten vom Betreuungsschlüssel ein bisschen ähnlich, glaube ich, wie in Deutschland, so vom Betreuungsschlüssel, sage ich mal. Das Problem ist nur, und das hat uns der Schulleiter gesagt, dass sie gerne auf die Schule kommen kann und er nimmt sie auch an, das ist gar kein Problem. Aber die Chance, dass sie dort einen Schulabschluss schafft, ist
weil
sehr,
kein Afrikaans.
Weil sie kein Afrikaans kann. Und wenn sie halt 6 Jahre lang in der Schule kein Afrikaans gelernt hat, dann kommt sie vielleicht die ersten 1-2 Jahre wird sie noch mitgenommen, aber dann spätestens, wenn sie in der 9. Klasse ist und den ersten Abschluss machen muss, dann wird sie geprüft wie alle anderen. Und bis dahin hat sie das niemals aufgeholt, was die anderen fließend Afrikaans sprechen. Und deswegen wird sie durch die Prüfung, da hat sie gesagt, das ist für uns rausgeschmissenes Geld. Wir schaffen vielleicht 10%, aber halt für die 90% ist rausgeschmissenes Geld. Das heißt, und jetzt haben wir natürlich das Privileg, dass wir da mit Leuten sprechen können, die uns solche Infos und Tipps geben. Jetzt hast du aber das Problem, dass natürlich soweit natürlich Eltern nicht denken, die sagen, okay, mein Kind muss auf eine staatliche Schule, damit es eine Chance hat, aus dem Teufelskreis rauszukommen. Jetzt investieren ewig viel und dann schaffen die nicht mal den Abschluss. Schwierig. Jetzt, deswegen haben wir es ja auch auf eine private Schule dann geschickt, aber deswegen habe ich bei Chakes mal vorher gefragt. Aber wenn ich seit der 1. Klasse Afrikaans auch hatte und das spricht, dann ist es ja auch kein Problem oder kein Hebel. Aber deswegen,
ja, das muss ich sagen, sie spricht kurzer Afrikaans, Englisch, super.
Ja, das ist, also sag mal auch, wunderbar. Das ist das Wichtigste. Vor allem Englisch ist einfach auch die Business-Sprache dort. Du musst fließend Englisch sprechen, wenn du ansatzweise eine Chance haben willst.
Ja, ja, voll.
Okay, ich glaube, so über Afrika und Zeiten in Afrika könnten wir noch ewig lang reden, aber da könnt ihr uns einfach auch persönlich fragen.
Stimmt.
Deswegen würde ich den Laden mal hier ein bisschen schließen und zur, sag ich mal, vielleicht bevor wir zur Übung kommen, Übung des Podcasts oder Übung der Woche, darfst du vielleicht noch kurz die, vielleicht trotzdem auch, auch wenn es eher eine informative, vielleicht auch in uns erfahrungsgeteilte Podcast-Folge war, gibt es vielleicht trotzdem ein, zwei Takeaways.
Oh Gott, ich dachte gerade, du willst jetzt, dass ich die Hymne singe, weil wir davor die ganze Zeit gejoggt haben.
Darfst du auch machen.
Nee.
Aber mir wäre es wichtiger, wenn du vielleicht ein, zwei Takeaways nochmal für die Zuhörer.
Also, das erste Takeaway ist, Kapstadt ist toll. Geht alle nach Kapstadt? Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe so das Gefühl, jeder nimmt so seine Takeaways so ein bisschen raus. Es war weniger empfehlen, sondern mehr erzählen. Kulturunterschiede natürlich. Ich glaube, das war jetzt auch nichts Bahnbrechendes. Aber ja, irgendwie darf sich da trotzdem jeder selber reflektieren, ob er eher Typ Japan oder Typ Kapstadt ist. So, fällt mir schwer, ehrlich gesagt gerade. Dein Takeaway?
Mein Takeaway? Ja, also ich fand erstmal tatsächlich deinen Perspektivwechsel vorher, fand ich auch einen interessanten Takeaway, also so eine Perspektive auch einnehmen zu können, gerade auch wenn man wieder eigene Grenzen erfährt, auch die, so wie du es vorher erzählt hast, auch mal aus einer anderen Perspektive nicht erstmal zu hinterfragen und zu kritisieren, sondern auch, dass es okay ist. Das fand ich einfach schon mal ein Takeaway. Ansonsten, ja, also einfach, glaube, es gibt es vielleicht für Leute, die noch nie in Südafrika waren, mehr Takeaways oder so, mehr Aha-Momente, und für Leute, die vielleicht auch schon mal dort gewesen sind, vielleicht so bestätigende Momente, und wenn ihr da irgendwie spannende Geschichten habt, dürft ihr die natürlich auch gerne teilen, dann können wir die auch gerne noch in den nächsten Folgen mitteilen, von dem her, aber ansonsten, wie du sagst, eher eine erzählendere Folge. Aber dann darfst du ja vielleicht noch kurz die Übung des Monats beschreiben. Übung des Monats. Und die heißt Aufladen.
Genau, Aufladen ist die Übungsform, und zwar eine Variante, die ich jetzt erzähle, ist ein Elfmeterschießen, und es wird, jedes Tor zählt einfach, also ehrlich gesagt, wenn man so, braucht man einen Co-Trainer, weil ich habe nach Minute 1 sonst einen Knoten im Kopf, aber jedes Tor kriegt einen Punkt, plus jedes Tor lädt auf, das heißt, wenn Person A schießt, haben wir 1 aufgeladen, dann schießt von der gegnerischen Mannschaft Person B 2, Person trifft, Person von Team A wieder 3, trifft, und es geht so lange, wird aufgeladen, bis einer verschießt. Und dann gehen die aufgeladenen Punkte aufs Konto der Torwartmannschaft in dem Moment. Und dann ist wieder von Null, und dann geht's wieder los mit Aufladen. Man kann das natürlich so spielen, dass ein Tor keinen Punkt gibt, sondern dass es nur Punkte für die Aufladungen gibt. Ist sicherlich sehr viel einfacher zu zählen, aber irgendwie finde ich es wichtig, dass ein Tor belohnt wird. Und dann kann man das so spielen, dass es eine festgelegte Reihenfolge gibt. Dann kommt man auch wirklich in den Schwerpunkt Umgang mit Druck, weil jeder hat irgendwann mal die Situation. Oder man spielt es so, dass es keine festgelegte Reihenfolge gibt, sondern dass das Team immer neu entscheiden darf. Dann kommt man vielleicht eher in das Thema Verantwortung, Mut, Vertrauen, so. Genau, aber bockt sich, ist eine lockere Abschlussübung, Elfmeterschießen, anstatt einfach nur stumpfen Elfmeterschießen zu machen, ist das eine coole Form.
Ja, man kann es auch dynamisch machen, also das ist so, dass immer der schießt, dann ins Tor geht, immer diesen Wechsel. Also ich schieße, danach muss ich ins Tor und dann schießt die andere Mannschaft, und mein Team muss mir immer auflegen. Dann hat man es ein bisschen dynamischer. Was es dann schwieriger macht, ist mit dem Zählen, weil man natürlich dann nochmal...
Ich bräuchte 4 Trainer. Aber Spielstände zählen ist sowieso...
Nicht deine Stärke.
0.
Ja, also ich mache das gerne in diesem dynamischen Prozess, weil es dann irgendwie nochmal so ein bisschen auch nochmal Druck zusätzlich drauf kommt, weil dann irgendwie auch noch zu hektisch wird. Aber ja, mit Zählen wird es schwieriger. Das heißt, wenn ich das so mache, dann mache ich es nie, dass noch ein Tor extra bepunktet wird, sondern mache ich es nur mit Aufladen. Und das ist schon teilweise alleine schwierig genug, weil du musst Aufladen zählen plus dann noch wissen,
wie es steht.
Wenn es jetzt aufgeladen ist auf 7, wie es davor stand.
Ja.
Aber ja, das ist an sich eine coole Übung und lieben die Kinder auch. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend.
Machen wir noch unser Dreieck? Oder wie machen wir? Marmor.
Stimmt. Oh, Entschuldigung, mein Fehler. Ja, dann schießen Sie los.
Zeit für das magische Dreieck. Mensch, Trainer, Vorbild. El Forbildo.
So, hattest du mal ein Vorbild, das dich enttäuscht hat?
Also sagen wir mal so, ich liebe ja Barack Obama. Und ich weiß auch, dass ein Vorbild nicht, ich will nicht 1:1 er sein, so in dem Sinne. Aber, und das ist jetzt wirklich 0,0 gefact-checkt und irgendwas, aber ich habe irgendwo mal gelesen.
Telegram, oder?
Nee. und ich kenne politisch keinen Plan, ich weiß gar nichts, keine Hintergründe, aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass kein Präsident so viele Kriege geführt hat wie Obama in seiner, also in seiner Amtszeit. Ich hoffe, dass diese Statistik, weil der war ja schon auch lange im Amt, runtergerechnet wurde. Und da war ich schon so, boah, das ist irgendwie gar nicht mal so geil. So je nachdem, wir hatten es ja auch von aus den falschen Motiven das Richtige tun und andersrum aus den richtigen Motiven das Falsche tun. So, boah, Krieg ist immer erstmal schlecht. Da war ich so, oh, I don't like it. Das fand ich schon blöd. Aber dann hätte ich es halt auch mal fact-checken können. Aber dann habe ich Angst, dass ich bestätigt werde.
Und so hast du die Hoffnung, dass aber die Fakten nicht stimmen. Ja. Also Obama auf die Eins.
Absolut.
Also gut, dann danke dir.
Danke auch. Ciao, Kakao.
Tschüss.
So, jetzt einmal genau hinhören. Und zwar sind wir auf der Suche nach Honorartrainern, die uns bei Projekten tagtäglich unterstützen. Egal, ob es an der Schule ist oder in Camps. Jede Sportart ist erwünscht. Das heißt, du darfst aus jeder Spielsportart kommen oder dich in jeder Sportart zu Hause fühlen. Vor allem für den Bereich Rheinland-Pfalz, Saarland oder auch Baden-Württemberg. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Meldet euch gerne alle Infos hierzu auf unserer Homepage.
Das war Perspektivwechsel. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast, folge uns auf deiner Lieblingsplattform und teile uns deine Gedanken mit. Bis zur nächsten Folge, wenn wir gemeinsam wieder die Perspektive wechseln.